Deutschlandfunk, Information und Musik.
Bei manchen Kunstwerken kann man schon mal zynisch auf den Gedanken kommen, das hätte ich vielleicht auch noch gekonnt. Um dann gleich an dieses berühmte Zitat zu denken, das Picasso zugeschrieben wird. Der soll ja mal gesagt haben, als Kind habe er malen können wie Raphael, aber er habe ein ganzes Leben gebraucht, um so zu malen wie ein Kind. Kunst ist eben mehr als Geschicklichkeit. Aber trotzdem, manchmal machen es einem Kunstwerke schwer, sie auch als Kunst zu erkennen. Und zwar so schwer manchmal, dass sie auch mal für Abfall gehalten werden und die dann den Weg allen anderen Mülls gegangen sind, nämlich in den Mülleimer. Ist dann halt sehr teurer Abfall. Und wenn Sie jetzt an Joseph Beuys denken und an eine berühmte Badewanne, dann sind Sie schon mal auf der richtigen Fährte. Wir reden jetzt über mehr oder weniger berühmte, auf jeden Fall kuriose Kunstunfälle, bei denen Kunst zerstört wurde und die manchmal dadurch erst so richtig bekannt geworden ist. Cora Wucherer, Redakteurin bei Zeit Online, die hat darüber ein ganzes Buch geschrieben, so eine Art Best-of solcher Unfälle. Und das ist in dieser Woche erschienen. Und mit Cora Wucherer habe ich vor dieser Sendung sprechen können. Frau Wucherer, der vielleicht berühmteste Fall, den Sie da schildern in Ihrem Buch, jetzt neben der Beuys-Badewanne, ist wahrscheinlich das übermalte Jesus-Fresko in der spanischen Kleinstadt Borja bei Saragossa. Da geht es ja darum, da hat eine Rentnerin mit den eigentlich allerbesten Absichten versucht, ein Werk, das so langsam zu verfallen droht, wieder zu erneuern. Und am Ende sah es dann eben so aus, wie es aussieht, im besten Fall wie ein Kinderbild. Was haben Sie gedacht, als Sie das erste Mal von dieser Geschichte gehört und auch das erste Mal dieses Bild gesehen haben?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann das erste Mal war, dass ich das gesehen habe. Aber ich glaube, die unmittelbare Reaktion ist immer einfach Lachen. Das muss gar nicht mal abfällig gemeint sein, sondern einfach diese Reaktion auf diese Zeichnung ist einfach sofort Humor, zumindest bei mir.
Der Maler, der das ursprünglich gemalt hat, Elias García Martinez, den kannten vielleicht nicht allzu viele, bevor das passiert war. Das Ganze hat ihm sozusagen posthum deutlich mehr Bekanntheit verschafft, als er es mit seiner eigenen Malerei selbst geschafft hat. Und auch die Stadt Borja profitiert ja inzwischen sehr von diesem Phänomen und das alles wie immer dem Internet sei Dank. Was sagt diese ganze Geschichte eigentlich aus über unsere Wahrnehmung von Kunst im 21. Jahrhundert?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich denke, das ist mir bei einigen Fällen aufgefallen, dass die Kunstwerke, also die vorherigen Kunstwerke, erst durch die vermeintliche Zerstörung bekannt geworden sind. Und ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass die zerstörten Kunstwerke oder verunfallten Kunstwerke eine unmittelbarere Reaktion auslösen. Weil so ein ganz normales Jesusfresko, das hat man vielleicht schon gesehen, man weiß, wie Jesus ausschaut, aber so ein verunstaltetes Jesusfresko, das hat man noch nie gesehen.
Was ist denn bei all diesen Geschichten, die Sie da versammelt haben in Ihrem Buch, Ihr Favorit, wenn Sie einen benennen müssten?
Mein Favorit ist tatsächlich eine Geschichte, die gar nicht mal so lustig ist, sondern eher traurig, die mich aber extrem fasziniert hat. Und zwar ist es die Geschichte von Tom de Freston. Das ist ein britischer Künstler, der sich eher mit düsteren Themen und Tod und Verlust in seiner Kunst beschäftigt. Und der hatte über ein Jahr hinweg, glaube ich, eine Ausstellung vorbereitet und war gerade dabei, das letzte Bild fertig zu machen für diese Ausstellung und war dabei in seinem Studio, wo er auch seine Werke der letzten 10 Jahre gelagert hat. Und er hat mit Feuer gearbeitet und wollte dieses eine Bild mit Feuer veredeln und hat dabei sein komplettes Studio abgebrannt, also sein komplettes Lebenswerk mehr oder weniger zerstört. Und das hat mich unglaublich fasziniert, wie man mit so einem Verlust umgeht, für den man selbst verantwortlich ist.
Und wie ist er damit umgegangen?
Er ist damit umgegangen, dass er wieder Kunst daraus gemacht hat. Also er hat aus diesen verbrannten, verkohlten Werken eine neue Ausstellung gemacht.
Jetzt ist ja besonders bekannt die Wanne von, also die Säuglingsbadewanne von Joseph Beuys oder auch die Fettecke von Joseph Beuys. Oft werden die beiden Geschichten manchmal vermischt in der Tradition. Manchmal werden sie auch unterschiedlich erzählt. Mal ist es eine Putzfrau, die irgendwie was zerstört hat. Das Ganze oder die beiden sind ja eigentlich ein prima Beispiel dafür, wie sich um zerstörte Kunst auch moderne Legenden entwickeln können. Ich bin gespannt, was noch um dieses Fresko in Spanien noch an Geschichten aufkommen wird. Aber von solchen Mythenbildungen lebt auch eigentlich auch der Kunstbetrieb. Ist so eine gute Geschichte am Ende manchmal vielleicht wichtiger als die Kunst selbst?
Oh, ich glaube, das kommt darauf an, wen Sie fragen. Wenn Sie einen Künstler oder eine Künstlerin fragen, würde die bestimmt entschieden verneinen. Ich als Journalistin würde sagen, mich interessiert immer die Geschichte mehr.
Es gibt ja noch ein paar andere Beispiele in Ihrem Buch, wenn Kunst versehentlich weggeworfen oder zerstört wurde, weil es irgendwer möglicherweise nicht für Kunst gehalten hat, weil man es vielleicht auch mit einem unbedarften Blick nicht als Kunst erkennen kann, auf den ersten Blick zumindest. Mich hat so ein bisschen die Frage dann bewegt, als ich an meinem Schreibtisch saß und das Chaos auf meinem Schreibtisch gesehen habe. Ab wann kann ich eigentlich das Chaos auf meinem Schreibtisch rechtfertigen mit, das ist jetzt Kunst und das musst du. Und wenn ich es jetzt aufräume, dann wäre es doch ein unwiederbringlicher Verlust.
Ich glaube, Sie können auf jeden Fall sich einfach selbst als Künstler bezeichnen und das als ein Kunstwerk. Mhm. Die Frage ist, wie glücklich Sie damit werden, wenn Sie dann Ihre Notizen nicht mehr finden. Aber ich denke, das Spannende, also das ist ja, was Kunst ist, ist ja eine Frage, die die Kunstwelt und, glaube ich, auch die Menschheit schon länger beschäftigt. Und Sie hatten zuvor Beuys angesprochen, von dem ich auch zwei Fälle in meinem Buch habe. Und bei ihm war es ja schon zu Lebzeiten so, dass seine Kunst auch unterschiedlich rezipiert wurde. Also die wurde auch als Kunstmüll bezeichnet. Das heißt, man muss sich vielleicht auch einfach mit dem Begriff der Kunst nochmal auseinandersetzen. Was aber so diese Fälle betrifft, wo Reinigungskräfte versehentlich was weggeputzt oder weggeräumt haben, da ist es meiner Meinung nach so, dass man einfach die Leute besser einweisen sollte und Schilder aufstellen sollte. Mhm. Das wird eigentlich auch mittlerweile gemacht.
Jetzt nach all den Geschichten, also ich will jetzt hier niemanden und auch Sie nicht zu mutwilliger Zerstörung auffordern, aber du die Frage, juckt Sie manchmal im Museum, gerade wenn es jetzt um gegenständliche Kunst und gerade wenn die vielleicht nicht auf den ersten Blick immer als Kunst zu erkennen ist, juckt es Sie da manchmal selbst Hand anzulegen, künstlerisch nachzubessern und im besten Fall, ich sag mal, im viralen Netze zu landen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, zu einem Zeitpunkt der Recherche für das Buch waren wir uns unsicher, ob wir genug Fälle haben. Und dann habe ich mit meinen Freundinnen gescherzt, ob wir dann das nicht einfach selber schaffen können. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich glaube, bei mir ist es im Museum eher so, dass ich extrem Angst davor habe, versehentlich was zu zerstören.
Ja, hätte ich mich jetzt auch gefragt, gehen Sie nach dieser Recherche sozusagen nochmal etwas vorsichtiger durch Museen und oder auch Kirchen, damit Sie nicht irgendwann selbst mit Ihrer eigenen Geschichte in einer Fortsetzung Ihres Buches auftauchen müssen?
Ich würde sagen, ich versuche es, ich scheitere aber auch regelmäßig daran, weil ich auch großer Fan davon bin, Kunstwerke zu fotografieren und dann dabei auch manchmal den Alarm auslöse, weil ich vielleicht einem Kunstwerk doch zu nahe komme.
Das Buch dreht sich natürlich implizit irgendwie um die Frage, ab wann ist eigentlich Kunst Kunst? In gewisser Weise ist Kunst ja manchmal dann Kunst, weil sie als solche definiert wurde, so wie Geld Geld ist, weil zum Beispiel eine Zentralbank Geld zu Geld erklärt hat. Der Wert ist in gewisser Weise virtuell. Wer entscheidet eigentlich darüber, wann ist Kunst Kunst?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich, glaube ich, nicht beantworten kann. Ich würde sagen, dass es der Betrachter entscheidet. Aber das ist meine persönliche Interpretation.
Und der Rahmen? Also der Rahmen, in dem Kunst präsentiert wird. Wenn zum Beispiel Kunst in einem, ich sage jetzt mal, urbanen Rahmen, in einer Fußgängerzone präsentiert wird oder in einem Museum präsentiert wird, ist das entscheidend?
Ich glaube, das kann man eigentlich ganz gut aktuell diskutieren, weil es gab ja aktuell ein paar Fälle, wo Personen Kunstwerke, also ihre Kunstwerke in Museen geschmuggelt haben und die da ausgestellt haben und praktisch gewartet haben, wie lange es dauert, bis es auffällt. Die Museen waren von solchen Aktionen meistens nicht sonderlich begeistert. Also könnte man durchaus sagen, nur weil jemand entscheidet, dass sein Bild Kunst ist und es auch ausstellt, heißt es noch lange nicht, dass es Kunst ist.
Es geht in Ihrem Buch interessanterweise um Kunstunfälle. Nicht um Werke, die jemand ganz absichtlich zerstört hat, um diese Kunst sozusagen der Existenz zu berauben, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Wäre vielleicht auch noch ein eigenes Buch. Warum haben Sie sich dagegen entschieden, die mit aufzunehmen?
Wir haben lange darüber nachgedacht, auch gemeinsam mit meiner Lektorin, haben uns aber dafür entschieden, weil uns die Motivation interessiert hat und auch was das über Menschen aussagt. Und Menschen, die absichtlich Kunst zerstören, das ist nochmal was ganz anderes. Also ich meine, wir hatten es mit Klimaaktivismus. Früher waren es auch oft einfach Menschen, die vielleicht eine psychische Störung hatten und gar nicht wirklich gewusst haben, wie sie handeln. Und ich glaube, ich wollte lustige, humorvolle Geschichten erzählen und keine traurigen, dramatischen.
Jetzt kann man als Künstlerin oder Künstler ja sehr unterschiedlich reagieren. Sie haben schon ein, zwei Sachen angedeutet gerade, zwei Anekdoten angedeutet, wenn das eigene Werk verunstaltet wird. Nachdem ich mir die unterschiedlichen Beispiele in Ihrem Buch angeschaut habe, ich glaube, der beste Weg ist offenbar, entweder darüber lachen und oder bewusst ins neue Werk übernehmen, oder?
Das haben Sie sehr gut zusammengefasst. Also ich glaube, diese Umwandlung in neue Kunstwerke ist erstens sehr öffentlichkeitswirksam. Also wenn sowieso schon drüber berichtet wird, bekommt man dadurch wahrscheinlich auch mehr Aufmerksamkeit, als wenn man sich jetzt enttäuscht oder entzürnt zeigen würde. Und andererseits zeigt es ja auch so ein bisschen die künstlerische Fähigkeit. Also wenn man als Künstlerin sagt, okay, ich arbeite jetzt mit dem, was ich habe und gibt dem einen neuen Titel und eine neue Bedeutung, dann zeigt es ja auch, dass man eine kreative Fähigkeit hat.
Und auf der anderen Seite, also es gibt ja in dem Fall tatsächlich Kunst, die dadurch erst richtig bekannt geworden ist. Auf der anderen Seite planen kann man sowas aber wahrscheinlich nicht, richtig?
Ich würde nicht sagen, dass man es planen kann. Also es gibt schon Fälle, wo böse Zungen unterstellt haben, dass es absichtlich passiert ist. Zum Beispiel gab es eine Installation von Simon Birch in den USA. Da gab es so verschiedene Säulen, wo Kronen darauf lagen. Und eine Studentin hat davor ein Selfie gemacht und hat dieses Kunstwerk zerstört, weil die kompletten Säulen umgefallen sind. Mhm. Und davon gibt es auch ein YouTube-Video, das viral gegangen ist. Und da könnte man schon sagen, okay, das ist eine Inszenierung, um Aufmerksamkeit zu generieren für dieses Kunstwerk.
Cora Wucherer über kuriose Kunstunfälle, ihr Buch. Das war Kunst, jetzt ist es weg. Misslungene Restaurierungen und andere kuriose Kunstunfälle. Das ist erschienen in dieser Woche im Dumont Verlag und mit ihr habe ich vor der Sendung darüber gesprochen.